Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Das hat mich locker gemacht. Also ich war in der Lage, mit Mädchen, jungen Frauen zu sprechen. Und die Wirkung war einfach phänomenal.
Seit Jahrhunderten bewährt als soziales Schmiermittel.
Ich hatte eine harte Kindheit, ziemlich strenge Eltern. Und immer ein bisschen Druck und immer ein bisschen Druck. Da hat sich das dann aufgestaut.
Im Einsatz auch als universaler Seelentröster.
Ich habe halt ein, zwei Bier getrunken und die erwünschte Wirkung trat nicht mehr ein. Naja, ich habe dann halt noch mehr getrunken, dann ging es wieder.
Und das Suchtmittel Nummer 1.
Jeder 10. Deutsche trinkt mehr, als seiner Gesundheit gut tut. Über 3 Millionen Deutsche vernachlässigen Freunde, Familie, Beruf und sorgen stattdessen dafür, dass der Pegel stimmt.
So bin ich in Alkohol reingerutscht. Ich habe die Gefahr halt nicht erkannt irgendwie.
Alkoholiker sterben 20 Jahre früher als der Durchschnitt. Die Chancen, von einem Krebsleiden zu genesen, sind höher als die eines Trinkers, dauerhaft trocken zu werden.
Es gibt keine Krankheit, die in den letzten 70, 80 Jahren keine Fortschritte oder keine Therapieentwicklung stattgefunden hat. Warum nicht beim Alkoholismus auch?
Abschied auf Rezept. Mit Pillen gegen den Sog des Alkohols. Von Anneke Meyer.
Jetzt könntest du mal eintrinken. Jetzt, oh. Wärst du jetzt weg und holst was, dann ist der Druck an dich schon da. Der Gedanke an Alkohol baut schon den Suchtdruck auf. Ich fahr jetzt weg und hol mir was. Fährst du nicht. Bist im Auto.
Hans-Georg rührt seinen Kaffee um. Über 30 Jahre seines Lebens hat der Alkohol ihn begleitet. Das letzte Mal, dass er ins Auto gestiegen ist, um Schnaps zu besorgen, ist über ein Jahr her. Seitdem ist er trocken. Das kleine Café erinnert an den Gemeinschaftsraum eines Schullandheims. Auf den Buchenfurniertischen, zwischen Kerzen und Weihnachtsmännern, Teller mit Keksmischungen. Im Nebenzimmer betreibt Cornelia Weigel eine Substitutionspraxis. Immer öfter aber sitzen im Café des Suchthilfezentrums Gießen zwischen den Junkies auch Alkoholiker wie Hans-Georg. Sie kommen wegen eines Medikaments, das angeblich die Lust am Trinken verdirbt. Baclofen.
Meine Tochter hat im Internet über das Baclofen gelesen und ich habe mir so meine Gedanken gemacht. Das ist ja nicht offiziell ein Medikament. Wo bekomme ich das her? Und dann hat meine Tochter im Internet was gesehen. Das kann man hier, sucht, da gehen wir mal hin.
Baclofen ist offiziell zugelassen zur Behandlung von Muskelverspannungen bei Multipler Sklerose. Cornelia Weigel verschreibt es als eine von wenigen niedergelassenen Ärzten in Deutschland auch an Alkoholiker. Off-label, also zweckfremd.
Wir klären die Patienten auf und die unterschreiben einen individuellen Heilversuch. Das ist natürlich jetzt im Ernstfall, ist das sozusagen ein juristisches Feigenblatt, aber das ist das, womit ich versuche, mich praktisch zu schützen. Ich bin aber von der Harmlosigkeit des Medikamentes so überzeugt und auch von der Wirksamkeit, dass ich das einfach so tue.
Wenn es ruhiger wird und das Café schließt, geht die Sprechstunde der Ärztin am Telefon weiter. Längst nicht alle ihrer Patienten leben in der Nähe. Sie kommen aus ganz Deutschland. Oft haben sie mehr als eine Therapie hinter sich, besuchen Selbsthilfegruppen und verfallen doch wieder in alte Gewohnheiten.
Ich weiß noch das Datum, 6. August. Der Anlass war damals, meine Frau kam in eine Kur, die hat einen Unfall gehabt, Arbeitsunfall. Ich war allein zu Hause und da war es passiert.
Statt seiner Frau spricht der Alkohol ihm Trost zu. Nach 2 Wochen ist Hans-Georg wieder bei einer Flasche Schnaps pro Tag. Mit Unterstützung der Familie schafft er den nächsten Entzug. Doch die Unruhe, der Drang zu trinken, bleibt. Bis Cornelia Weigel ihm die Rückfallprophylaxe in Tablettenform verschreibt.
Und na gut, die ersten 2, 3 Wochen war gar nichts. Da habe ich immer noch Gedanken an Alkohol gehabt. Und dann hat sich das auf einmal eingespielt. Ich will nicht sagen, dass das Medikament allein der Auslöser ist. Ich bin mittlerweile so weit. Der Alkohol kommt ja nicht zu einem, man geht ja zum Alkohol.
Nach einem Entzug mit anschließender Therapie werden mehr als die Hälfte innerhalb eines Jahres rückfällig. Wer es nach der ersten Therapie nicht schafft, für den wird es immer schwerer.
Können Pillen dort weiterhelfen, wo Psychotherapie und soziale Unterstützung an ihre Grenzen stoßen?
Man muss sehen, dass das Gebiet der Behandlung von Suchtpatienten insgesamt über viele, viele Jahre nicht etwas war, wo sich junge Ärzte dafür erwärmen konnten. Und das hat dazu geführt, dass viele Entwöhnungskliniken dann von Psychologen geleitet wurden. Psychologen dürfen aber keine Medikamente verordnen. Und das hat dazu geführt, dass rein psychologische Methoden eindeutig favorisiert wurden.
Karl Mann hat viele Jahre damit verbracht, Abhängigkeit zu untersuchen. Als er vor 15 Jahren auf den ersten Lehrstuhl für Suchtforschung in Deutschland berufen wurde, galt Alkoholismus als Charakterschwäche. Die Forschungsergebnisse des letzten Jahrzehnts stellen eine andere Diagnose.
Wir wissen eben, dass es hier ein Stück weit, könnte man sagen, Schicksal ist, ob jemand alkoholabhängig wird oder nicht. Eben aufgrund seiner genetisch bedingten Risikofaktoren und seiner möglicherweise auch sozial bedingten Risikofaktoren. Dass es also nichts mehr mit Willen zu tun hat und schon gar nicht mit Charakterschwäche.
Eine Krankheit, ähnlich wie Schizophrenie oder Depression. Eine Krankheit, für die es immer mehr Behandlungsoptionen gibt, je besser sie verstanden wird.
Alkohol verstärkt die hemmende Wirkung des Botenstoffes GABA. Zum Ausgleich wird der erregende Botenstoff Glutamat hoch, das dämpfende GABA heruntergeregelt. Die Folge ist ein Gewöhnungseffekt. Das Gehirn verträgt zwar immer mehr Alkohol, es braucht ihn aber auch, um überhaupt funktionieren zu können. Fehlen die Promille, kommt es zu Zittern, Schwitzen, Angst bis hin zu Halluzinationen, Entzugserscheinungen.
Also diese Wiedereinrichtung des normalen Equilibriums zwischen den beiden Polen, die dauert Monate. Das heißt, mit einer reinen Entgiftung, die in der Regel früher nur 5-6 Tage gedauert hat, ist es damit nicht getan. Da sind zwar die Entzugserscheinungen abgeklungen, aber die Dysbalance ist immer noch da.
Nach einer Entgiftung allein liegt die Rückfallquote bei über 90%. Moderne Entzugsprogramme versuchen deshalb, die Patienten direkt in mehrmonatige Therapieprogramme oder Selbsthilfegruppen zu vermitteln, die den kritischen Zeitraum überbrücken.
Aber das Irre ist, wenn man denkt, jetzt hilft nur noch Alkohol, so ein Schluck mal, ein Flachmann oder so, nur ein oder zwei, morgen höre ich wieder auf, dann hat man das alles vergessen.
Rüdiger, 63 Jahre. 10 Jahre hing er an der Flasche, 15 Jahre war er trocken. Seit seinem Rückfall vor 3 Jahren trinkt er schlimmer als je zuvor.
Diese ganze Elend, was da hinten, dieser Entzug, wieder in die Klinik und wieder der Notarzt und ich krieg nichts mehr hin und fall nur noch um, das ist weg. Es ist, als würde es nicht existieren.
10-mal hat er das dieses Jahr mitgemacht. Von einem Flachmann auf 2 Flaschen Wodka in 3 Tagen. 5 Tage in der Entgiftung, keine 2 Wochen draußen, alles von vorn.
Man erinnert sich nur noch an die gute Wirkung und an den ganzen Rattenschwanz, der existiert nicht. Und das ist völlig paradox. So funktioniert irgendwie das Hirn. Nur das Schöne, das Schlechte ist weg.
Schuld am Blackout ist das Belohnungssystem. Der Teil unseres Gehirns, der uns hilft zu lernen, wie wir bekommen, was uns beim Überleben hilft, wann es uns gut geht. Seine Botschaften vermittelt es mit Hilfe einer Signalsubstanz, dem Dopamin. Karl Mann.
Die angenehmen Wirkungen des Alkohols kann man darauf unter anderem zurückführen, dass die Dopaminspiegel ansteigen und die vermitteln eigentlich letzten Endes dieses angenehme Gefühl von Entspanntheit, von Belohnung.
Das Belohnungssystem merkt sich, wann wir uns gut gefühlt haben. Sobald es sich an eine solche Situation erinnert fühlt, sorgt es dafür, dass wir genau das wieder tun, was ursprünglich das Wohlbefinden verursacht hat.
In die Nähe der ehemaligen Kneipe zu kommen oder einen Anruf von einem Freund, von einem Kumpel zu bekommen, mit dem man früher getrunken hat. Das kann dazu führen, dass in kürzester Zeit diese Dysbalance wiederhergestellt wird, die dann ein unglaublich starkes Verlangen nach Alkohol auslöst, was dann sehr, sehr häufig zum Rückfall führt.
Drei Wirkstoffe sind in Deutschland derzeit zur Behandlung von Alkoholismus zugelassen. Zwei davon sollen helfen, nach einem Entzug abstinent zu bleiben, Acamprosat und Naltrexon. Acamprosat gleicht das erregende Glutamat aus und unterstützt so das Erregungsgleichgewicht. Naltrexon beeinflusst über einen Hintereingang das Belohnungssystem.
Bei den Medikamenten haben wir es natürlich immer auch mit Nebenwirkungen zu tun, wo dann abgewogen werden muss, ist die Wirkung selber so viel höher einzuschätzen, sodass benigne Nebenwirkungen in Kauf genommen werden können.
Gerade Naltrexon ist problematisch, weil es die Leber schädigt. Für die meisten Alkoholiker ein Ausschlusskriterium. Verdauungsprobleme und Schlafstörungen können bei beiden Wirkstoffen auftreten. Unangenehme, aber relativ harmlose Nebenwirkungen, die Betroffene durchaus auf sich nehmen, wenn sie merken, dass das Präparat hilft. Das ist nicht bei jedem der Fall.
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der Gedanke da ist, ich trinke jetzt, dann hilft auch kein Medikament mehr, weil dann ist die Entscheidung schon gefallen. Weil dann laufe ich vielleicht noch 10 Mal ums Wasserhäuschen, aber beim 11. Mal hole ich mir es.
Einer von 12 bleibt dank Acamprosat länger als 1 Jahr nach Therapieentlassung trocken. Bei Naltrexon ist es nur einer von 20.
Die Medikamente, die es derzeit auf dem Markt gibt, haben nicht den großen Effekt, den man sich erhofft hat.
Fasst Pia Stensland vom Karolinska-Institut in Stockholm zusammen. Kein Wunder, dass Forscher weltweit auf der Suche nach neuen Substanzen sind. In Chile wird an einem Impfstoff gegen Alkoholabhängigkeit geforscht. In den USA wird die ernüchternde Wirkung eines natürlichen Pflanzenstoffs geprüft. In Großbritannien sucht der ehemalige Regierungsberater David Nutt einen Alkohol, der betrunken, aber nicht abhängig macht. Und Pia Stensland möchte das Belohnungssystem immunisieren.
Ich hatte die Idee schon 2009. Da war ich Postdoc in den USA und hörte von dieser Substanz OSU-6162. Es reguliert die Dopaminkonzentration im Gehirn und zwar, und das ist sehr besonders, in beide Richtungen. Ist der Dopaminspiegel zu hoch, kann er durch OSU-6162 gesenkt werden und umgekehrt. Dopamin als Botenstoff des Belohnungssystems ist ja stark verknüpft mit Alkoholabhängigkeit. Da dachte ich, das könnte ein gutes Medikament gegen Alkoholsucht sein.
Pia Stensland testet die Idee im Tierversuch und seit kurzem in einer ersten Pilotstudie mit Menschen. Tatsächlich schmeckt Mann und Maus der Alkohol nur noch halb so gut wie einer Vergleichsgruppe, die ein Placebo bekommt. Auch das Verlangen, immer weiter zu trinken, ist geringer.
Sowohl im Tierversuch als auch in der klinischen Studie haben wir gute Erfolge gehabt. Wir haben voll ins Schwarze getroffen. Die Studien zeigen, dass das Prinzip funktioniert. Das ist super toll.
Anders als die bekannten Suchtdruckbremser oder Neuroleptika, die zur Behandlung von Schizophrenie eingesetzt werden, scheint die Substanz von Pia Stensland kaum Nebenwirkungen zu haben. Genau wie bei den anderen Medikamenten ist aber die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie nicht jedem hilft.
Am Schluss haben wir die Wirkung getrennt für Versuchspersonen mit hoher und niedriger Impulsivität betrachtet. Das ist eine Eigenschaft, die stark an Sucht gekoppelt ist. Je weniger Kontrolle Menschen über ihr spontanes Handeln haben, desto schlechter können sie widerstehen. Und was wir gefunden haben, ist, dass genau diese impulsiven Menschen am besten auf die Substanz ansprechen.
Ob und wie viele Menschen von einem direkten Eingriff ins Belohnungssystem tatsächlich profitieren, müssen die Zeit und mehr Studien zeigen. Von der ersten klinischen Studie bis zur Zulassung eines Medikaments vergehen schnell 10 Jahre. Zeit, die nicht alle Alkoholabhängigen für gut investiert halten. Längst nicht jeder wartet auf die pharmakologische Krücke.
Ja, aus heutiger Sicht würde ich natürlich sagen, das wäre sozusagen wieder so, würde meiner Unehrlichkeit ein kleines Zuckerl geben, um dann, was man nicht wahrhaben will, dann wieder hier zu landen.
Hier, das ist eine Suchtstation vor den Toren Frankfurts.
Hallo.
Haus Altkönig auf dem Gelände der Klinik Hohemark.
Ich erzähle das gerne in den Meetings. Hier gab es dann 3 Handtücher und ich wollte aber ein 4. dann. Also vor allen Dingen dieses, es ist nie genug, was für mich als Suchtmensch. Da war er im Zimmer, oder?
Nö.
Dann war es da, dann war ich da Patient.
Ein kleines 2-Bettzimmer. Vom Fenster aus kann man den winterlichen Wald sehen. Viele Male war Martin hier, um zu entgiften. Am Kiosk unweit der Klinik hat er sich oft sofort nach der Entlassung das erste Bier gekauft.
Ich hatte mittags noch was getrunken und hatte auch noch Bier zu Hause. Und dann habe ich mich aber einfach nur ins Bett gelegt, weil ich nicht mehr konnte. Eine Mischung aus körperlichem, absolutem nicht mehr können, fertig sein, fix und fertig sein, als auch eine seelische, einfach, ich kann nicht mehr. Ich gehe vor die Hunde, also mit dem Rücken zur Wand stehen.
Er ist ganz unten angekommen, will nicht mehr, kann nur noch im Selbstmord eine Perspektive erkennen.
Die anonymen Alkoholiker glauben, und ich glaube es inzwischen auch, dass jeder seinen Tiefpunkt, seinen individuellen Tiefpunkt erreichen muss, der wohlgemerkt für jeden anders ausschaut.
Für Martin ist die Kapitulation der Schlüssel, um vom Alkohol loszukommen. Die Voraussetzung dafür, dass er es schafft, jeden Tag aufs Neue mit dem Vorsatz zu beginnen, nicht zu trinken. Seit 4 Jahren. Ein harter Weg. Für viele zu hart. Immer mehr Ärzte halten es inzwischen für sinnvoll, die Ziele nicht ganz so hoch zu stecken. Schadensminimierung durch weniger Alkohol statt Abstinenz. Seit Anfang 2015 ist reduziertes Trinken als neues Therapieziel in die Leitlinien aufgenommen worden. Nalmefen ist das erste Medikament, das ausdrücklich dabei unterstützen soll, weniger Alkohol zu konsumieren.
Mensch, Herr Doktor, was haben Sie mir denn da verschrieben? Ich muss mich jetzt richtig anstrengen, um noch ein Bier zu trinken. Ne? Das heißt, es macht keinen Spaß mehr. Genau dieser Mechanismus scheint da zu greifen.
Genau wie Naltrexon wirkt auch Nalmefen indirekt auf das Belohnungssystem. Es verhindert trunkenes Glück und Entspannung, indem es Opiatrezeptoren blockiert. Weil der Alkohol nicht mehr die gleiche Wirkung hat, hören Abhängige schneller auf. Die Trinkmenge reduziert sich dabei im Mittel auf 45% des ursprünglichen Konsums. Unter Placebo werden immerhin 60% erreicht.
Der Unterschied zwischen Placebo und Nalmefen ist nicht riesig. Und der Punkt wird mit Recht kritisiert, also wird es eine Einschränkung letzten Endes. Aber man vergisst dabei, dass wir natürlich in der Praxisbedingung kein Placebo haben.
Um weniger zu trinken, braucht man nicht zwangsläufig Nalmefen. Es geht aber besser damit, meint der Suchtforscher Karl Mann. Dass Medikamente eine sinnvolle Unterstützung sind, davon ist auch Ärztin Cornelia Weigel überzeugt. Für sie ist Nalmefen allerdings nicht der beste Kandidat.
Das Prinzip ist, dass schon länger auf dem Markt befindliche Medikamente mit weniger guter Wirksamkeit durch die Pharmaindustrie sehr viel mehr protegiert werden. Beim Baclofen ist die Number Needed to Treat 2. Das heißt, Sie müssen 2 Patienten behandeln, damit einer profitiert. Beim Nalmefen liegt es bei 1:5. Und das ist für mich einfach ein Riesenunterschied.
Für etablierte Suchtforscher aber kein Grund, ungeprüften Verschreibungen Tür und Tor zu öffnen.
Es kann sein, dass es hilft, aber wir müssen es erst genauso prüfen wie jedes andere Medikament auch. Es kann ja sein, dass es schädlich ist. Das Problem ist, wenn man das in so hohen Dosen gibt, dass es natürlich selber wieder ein Abhängigkeitspotenzial hat.
Cornelia Weigel verschreibt Baclofen sowohl zum Abstinenzerhalt als auch für eine Trinkmengenreduktion und macht damit gute Erfahrungen. Vorgesehen ist das nicht.
Die etablierte Suchtmedizin sagt einfach, das ist zu riskant, wir haben keine Studien und wir warten, es gibt nur kleinere randomisierte Studien, doppelblind, und das entspricht einfach nicht den Anforderungen.
Zumindest nicht für eine Zulassung in Deutschland. In anderen Ländern sieht es anders aus. 4. Stock eines Mietshauses in der Rue Le Courb. Aus den Fenstern der kleinen Praxis blickt man auf die belebte Straße. Im Erdgeschoss genau gegenüber befindet sich eine Apotheke.
In fact, one patient came to me and said, would you be able to give me?
Es war so: Eine Patientin kam zu mir und sagte, können Sie mir 30 Tabletten Baclofen verschreiben? Pro Tag? Und ich meinte, nein, auf keinen Fall. Ich fragte sie also, warum sie das wollte. Und sie gab mir das Buch von Olivier Amezen.
She gave me the book of Amezen.
Olivier Amezen, Arzt und Alkoholiker, heilte sich selber mit Hilfe von Baclofen. Sein Buch löste in Frankreich einen regelrechten Hype aus. Seit dem Erscheinen 2008 hat sich der Absatz von Baclofen mehr als verzehnfacht.
Es waren also die Patienten, die in Frankreich das Ganze angestoßen haben, so wie bei AIDS. Auch da haben die Patienten nach Behandlung verlangt und nicht die Ärzte.
Zugelassen ursprünglich für Multiple Sklerose, hat Baclofen auch einen stabilisierenden Einfluss auf das Gleichgewicht der Botenstoffe. Darüber hinaus verhindert es die Ausschüttung von belohnendem Dopamin durch Alkohol.
Philippe Jory ist Hausarzt. Er behandelt die Beschwerden, mit denen die Leute zu ihm kommen. Ob das Diabetes oder Alkoholsucht ist, macht für ihn keinen Unterschied.
Am Anfang war ich der Einzige. Ich bin für verrückt erklärt worden, weil ich Off-Label verschrieben habe und dann noch so hohe Dosen. Anfangs war es schwer.
Bei Multipler Sklerose beträgt die Dosis zwischen 10 und maximal 75 Milligramm täglich. Philippe Jory verschreibt schon mal 300 Milligramm, um den Suchtdruck zu zügeln. Die kleine Apotheke gegenüber hat schon lange aufgehört, wegen der hohen Verordnungsmengen Probleme zu machen. Im März 2014 hat auch die französische Arzneimittelbehörde dem Drängen der Ärzte, Patienten und Medien nachgegeben und eine zeitweilige Zulassung von Baclofen zur Behandlung von Alkoholismus für 3 Jahre ausgesprochen. Eine Tagesdosis kostet um die 3 Euro. Die Kosten übernimmt die Kasse.
Wir können Baclofen verschreiben, aber wir müssen jeden einzelnen Patienten dokumentieren. Das geht nur für 20% meiner Patienten. Die Ausschlusskriterien sind zu eng. Wenn jemand Kokain nimmt oder depressiv ist, fällt er raus. Deshalb sind nur etwa 7.000 Patienten in dieser Datenbank dokumentiert.
Basierend auf den Verkaufszahlen geht Philippe Jory davon aus, dass tatsächlich zwischen 50 und 100.000 Alkoholiker mit Baclofen versorgt werden. Ob es noch mehr werden, hängt von den Ergebnissen der 2 großen Zulassungsstudien ab. Philippe Jory leitet eine davon.
Wir haben alle zwischen 18 und 65 in die Studie genommen, solange sie ein Alkoholproblem hatten. Es ist eine pragmatische Studie, ohne Ausschlusskriterien. Antidepressiva, Neuroleptika, haben wir alles drin. Das ist der Unterschied zu anderen Studien. Es sind echte Patienten.
Endgültige Ergebnisse liegen noch nicht vor. Doch aufgrund der Erfahrung mit den Patienten in seiner Praxis hat der Arzt wenig Zweifel, dass sie am Ende überzeugen werden.
Nach 3 Jahren Behandlung ging es 61% meiner Patienten gut. Nicht alle waren abstinent, aber 89 der 146 Patienten waren entweder abstinent oder tranken in einem vertretbaren Maß.
Das deckt sich mit den Zahlen einer kleinen placebo-kontrollierten Studie, die an der Charité in Berlin durchgeführt wurde. Hier blieben über 70% nach vorherigem Entzug unter Baclofen abstinent. In der Placebo-Gruppe schafften das nur gut 20%. Sollten die französischen Großstudien zu ähnlichen Ergebnissen führen, könnte das zu einer Zulassung auch außerhalb Frankreichs führen.
Uns fehlt die Tablette in hoher Dosierung, weil es nun einmal schwierig ist, 30, 40 Pillen am Tag zu schlucken. Und vielleicht auch eine Behandlung mit weniger Nebenwirkungen. Aber es ist ein Anfang.
Der Suchtdruck verschwindet. In dem Moment ergibt sich eine ganz andere Handlungsfreiheit.
Wir müssen begreifen, dass es eine Krankheit ist, die auch so behandelt werden muss. Weniger Stigmatisierung und mehr Aufklärung. Das ist wichtig.
Nur 10% der Alkoholabhängigen sind in Behandlung. Zum Vergleich, bei Heroinabhängigen sind es 50%. Bis ein Alkoholabhängiger das erste Mal in Kontakt mit dem Hilfssystem kommt, vergehen im Schnitt 10 Jahre.
Stellen Sie sich mal vor, zwischen einer Krebsdiagnose und der ersten Behandlung würden 10 Jahre liegen. Das zeigt, wie grotesk und wie schwierig das im Alkoholbereich ist.
Im Bruch mit dem Abstinenzdogma sieht Cornelia Weigel einen guten Schritt auf die Patienten zu.
Weil zunächst die Aussicht auf eine lebenslange Abstinenz einfach eine große Hürde darstellt. Und wenn ich die jetzt erstmal praktisch nicht so hoch ansiedle, ist es leichter den Einstieg.
Viele ihrer Baclofen-Patienten bleiben nach einiger Zeit abstinent. Erst mit, dann oft auch ohne Medikament. Sie können erkennen, dass der Alkohol ihnen mehr Ärger als Freude bereitet. Auch Nalmefen kann eine gute Durchhaltehilfe sein. Karl Mann hofft, dass die neue Strategie nicht nur die Hemmschwelle der Trinker herabsetzt, sondern auch die ihrer Ärzte.
Ich denke, das ist eine enorme Chance, diese große Behandlungslücke, die wir haben. 10% bekommen eine spezifische Behandlung im Moment, 90% bekommen nichts. Dass wir das ein Stück weit ändern, indem der Hausarzt das Gefühl bekommt, Mensch, da ist doch was, das können wir geben, das können wir mal probieren, da komme ich in Gespräch mit dem Patienten, da gucken wir mal, ob es geht, geht's gut, ist wunderbar, geht's nicht gut, dann hat man aber einen Kontakt hergestellt und dann gehen wir den nächsten Schritt.
Wir tror inte att ett läkemedel i sig är liksom ingen quick fix.
Wir glauben nicht, dass ein Medikament die schnelle Lösung ist, aber wir glauben, dass es eine große Hilfe sein kann. Wenn wir dafür sorgen können, dass der Suchtdruck nachlässt, dann hilft das der Person durchzuatmen und den Boden unter den Füßen zu bekommen, den sie für eine Therapie braucht.
Also man braucht sicherlich beides und das Zusammenspiel von beidem ist mit Abstand am aussichtsreichsten.
Es bedarf Disziplin, morgens auf die Knie zu gehen und für einen trockenen Tag zu beten.
Tödlich wäre für mich gewesen, meine Frau hat sich getrennt, die Kinder wären nicht mehr zu mir gekommen. Das hätte mir das Knie gebrochen.
Man muss an so einen Punkt kommen, wo man es will und auch bereit ist, Hilfe anzunehmen. Und dann hat man die Chance, dass man es schaffen kann.
Abschied auf Rezept mit Pillen gegen den Sog des Alkohols von Anneke Meyer. Es sprachen Jennifer Güsell, Katja Schild, Heinz Peter und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Frank Halbach. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.